Mikrofone. Der Wahnsinn hat Format. In einem Schul- oder Klinikradio ist es wichtig, die Stimme zu übertragen. So gibt es einige Mikrofonfetischisten, die gleich der Meinung sind, das beste Mikrofon wäre gerade gut genug. Und schon wird die Portokasse geplündert und ein 1500 Euro teures Großmembranmikrofon ins Studio geknallt. Dann kommt die Ernüchterung. Das gekaufte DJ-Mischpult kann dieses Mikrofon ja gar nicht anschließen. Oder zumindest es kommt kein Ton heraus. Der eilig herbeigerufene Techniker stellt fest, es fehlt die Phantomspeisung. Doch was ist das? Und vor allen Dingen, wozu braucht ein Mikrofon 48 Volt? Was sind das bloß für steinzeitliche Gurken? Jedes kleine Mikrofon kommt doch mit einer 1,5 Volt Batterie aus. Naja, diese großen Mikrofone scheinen wohl doch nicht das zu sein, was eigentlich draufsteht. Oder vielleicht doch? Oder warum? Nun, ich möchte das kurz aufklären. Nicht langatmig, sondern kurz. Die wichtigste Informationsquelle ist die Stimme. Zumindest die Stimme beim Radio oder die Stimme bei so einem Krankenhausradio, Schulfunk oder auch Werbung. Naja, oder allen anderen Menschen, die uns vielleicht auch mit Werbeanrufen täglich auf den Senkel gehen. Nun kann man über die Stimme viel sprechen, man kann viel darüber philosophieren. Man kann Sprachausbildung machen, ich kann eine Sprachausbildung machen, Sie können eine Sprachausbildung machen und wir können uns stundenlang darüber unterhalten, wie etwas ausgesprochen wird. Allerdings, ob man es hören will, ist eine andere Sache. Außerdem, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und folgedessen machen Sie doch, was Sie wollen. Und das genau in dem Sinne, wie ich Ihnen das sage. Sollten Sie also bei einem Klinikfunk oder bei einem Schulradio dabei sein, hocken Sie sich in das Mikrofon, reißen Sie das Maul auf, ja, und reden Sie, wie in der Schnabel gewachsen ist. Das macht's doch eigentlich aus. Zumindestens, was den Menschen betrifft. Von der Technik her gesehen, ist es allerdings schon wichtig, dass man sie verstehen kann. Also nicht, dass zum Beispiel das Mikrofon in irgendeiner Art und Weise Geräusche erzeugt, die Sie eigentlich gar nicht wollen. Oder Sie reinbrüllen müssen bis zum geht nicht mehr, dass man sie kaum versteht. Oder Sie klingen muffig, grummelig. Oder es entstehen Geräusche, die vielleicht gar nicht da reingehören, weil das Mikro ständig aus dem Halter rutscht. Und so weiter und so fort. An dieser Stelle empfehle ich einfach mal zu gucken, wie teuer darf dann ein Mikrofon sein. Das Mikrofon ist bei einem Klinikradio die wichtigste Verbindungsquelle zwischen Moderator und Hörer. Die Musik ist völlig nebensächlich und ab die nun von Schallplatte, CD oder aus dem MP3-Player kommt, das steht überhaupt erst an zweiter Stelle. Doch die Stimme ist genau das, was entscheidet über Zuhören oder Abschalten. Und aus diesem Grunde ist es wichtig zu überlegen, welches Mikrofon möchte ich benutzen. Und dazu gibt es unterschiedliche Mikrofonarten. Ein paar Beispiele möchte ich aufzeigen. Die bekanntesten Mikrofone sind die Bühnenmikrofone. Man kennt sie aus vielen Filmen wie Blues Brothers und sonst wo mit diesem typischen Drahtgeflechtkorb. Das sind dynamische Mikrofone. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Man nimmt einfach eine kleine Spule, steckt dort einen Magneten rein und befestigt an dieser Spule eine Folie. Diese Folie bewegt sich im Takt der Sprache und induziert in der Spule eine elektrische Spannung. Die geht zum Mischpult, wird verstärkt und schon haben wir eine Stimme. Die zweite Möglichkeit eines Mikrofons sind Kohlemikrofone. In der Studiotechnik völlig undenkbar, in Telefon werden sie noch eingesetzt. Viele kennen noch die alten grauen Telefone oder schwarzen Geräte mit der Wählscheibe und dort gab es Telefonhörer mit Kohlekapseln. Man erkannte das immer dann, wenn man den Hörer bewegte, hat es geraschelt. Funktionsweise denkbar einfach. Man nehme eine Dose, kippe dort grobe Kohlekörner hinein, steckt in diese Kohlekörner zwei Elektroden und bewegt die Kohlekörner durch eine Folie durch die Stimme. Das Ergebnis sind Widerstandsveränderungen in den Kohlepartikeln, die wiederum zu einer Stromänderung führen und die Stimme in elektrische Signale umwandeln. Für Türsprecheinlagen vielleicht noch geeignet, für die Rundfunkmoderation nein, danke. Dann gibt es die Kondensatormikrofone. Kleine Kondensatormikrofone heißen übrigens Elektretmikrofone und sind wiederzufinden in Telefonen, Diktiergeräten oder sogar Aufnahmegeräten im Studiobereich. Die großen Kondensatormikrofone sind die Großmembranmikrofone. Das sind diese riesigen Klamotten, die im Studio hängen. Für Profilneurotiker empfehlenswert, denn wenn man damit ein Foto macht, sieht das natürlich super mega geil im Studio aus. Aber leider haben diese Geräte auch einen großen Nachteil. Sie sind empfindlich, und zwar sehr empfindlich. Nutzt man also im heimischen Studio ein Großmembranmikrofon und der Nachbar hat gerade eine Knäckebrotattacke, dann hört man eventuell sogar, welche Sorte er isst. Oder aber die Kellerwanzen machen Party unter der Fußleiste, auch das könnte man hören. Und sollte der Nachbar mit seiner Freundin frisch verliebt sein, könnte auch sein, dass während der Moderation andere Geräusche in einem Programm auftauchen, die da nicht hingehören. Also ist gut zu überlegen, ob ich wirklich ein Großmembranmikrofon einsetzen muss. Habe ich eine Sprecherkabine? Völlig schalltot? Nichts passiert um mich rum? Ich könnte schreien mit einem Wutanfall, ohne dass jemand etwas hört? Dann bin ich mit dem Großmembranmikrofon richtig. Für den anderen Fall bietet sich ein Headset an oder aber das dynamische Mikrofon. Na, Sie denken an Bluesbuzzers, das Ding mit dem Drahtkorb. Sind auch nicht so teuer. Zwischen 50 und 80 Euro gibt es dort schon von der Firma Shure als Beispiel richtig tolle Mikrofone. Das Headset ist eine andere Möglichkeit für diejenigen Menschen, die mit Mikrofonabständen und Besprechungstechniken nun überhaupt keine Erfahrung, keine Berührung haben und das auch nicht begreifen. Die kriegen einfach den Kopfhörer verpasst, da hängt das Mikrofon dran und egal wie sie sich bewegen, was sie tun, was sie machen, das Mikro hängt immer direkt vor dem Mund. Allerdings schlägt ein gutes Headset auch mit 400 bis 500 Euro zu Buche, wenn man wirklich etwas Gutes haben möchte. Hat natürlich den Vorteil, dass sich der Sprecher keinerlei Gedanken mehr über Mikrofonabstände machen muss. Hat allerdings auch den Nebeneffekt, dass man nicht lernt, mit Mikrofonen umzugehen. Die Headsets sind also mehr oder weniger eine Modeerscheinung geworden, die im Rundfunkstudio eigentlich nichts zu suchen haben. Aber doch einige Menschen benutzen aus Bequemlichkeit eben dieses sogenannte Headset. Übrigens sind die meisten Kapseln in Headsets sogenannte Elektrit-Kondensatormikrofone, die auch schon sehr empfindlich sind und Klangqualitäten liefern wie Großmembranmikrofone. Apropos Großmembran. Die gibt es mittlerweile von einigen Versandhändlern schon für 100 bis 200 Euro in wirklich exorbitant guter Qualität. Man muss also nicht zwingend das super teure Mikrofon der Berliner Edelschmiede Neumann nehmen, obwohl es immer akustische Überraschungen gibt. Und da sind wir abschließend auch schon bei dem Punkt, es kommt immer auf die Anwendung an. Spendet also jemand dem Schul- oder Krankenhausradio flockige 3.500 Euro, dann ist es durchaus denkbar, sich mal ein richtig teures Mikrofon zu kaufen. Sollte man allerdings damit liebäugeln, das Studio einzurichten, würde ich immer mit dem Mikrofon anfangen, mit einem guten Preis zwischen 150 und 300 Euro und mir einfach anhören, mit welchem Mikrofon ich zufrieden bin. Das perfekte Mikrofon für Studio wird es niemals geben.